Zum fünften Mal, Frau Richter, kommen Sie jetzt zum Heidelberger Frühling. Es gibt was ganz Besonderes diesmal in der alten Aula zusammen mit Ihrem Begleiter, Ihrem pianistischen Begleiter Michael Gees. Das Programm, das Konzertprogramm ist überschrieben Extempore. Als alter Lateiner würde ich sagen, das bedeutet aus der Zeit hinaus. Aber Sie sind ja nun nicht aus der Zeit hinaus, sondern sehr diesseitig und sehr vielseitig. Extempore heißt in Ihrem Fall, es wird tatsächlich extemporiert, es wird improvisiert, kann man das sagen? Wie muss man sich's denn vorstellen?
Ja, unter anderem wird eben auch improvisiert, extemporiert, wobei ich gerade eben auch diese Vieldeutigkeit an dem Wort extempore auch sehr passend finde für den Liederabend, weil wir eben sowohl Volkslieder, die arrangiert gesetzt wurden von Benjamin Britten und Johannes Brahms, singen, sowie den Eichendorff-Liederkreis von Schumann und improvisieren über Eichendorff-Gedichte. Von daher ist dieses auch aus der Zeit heraus, finde ich, sehr passend, auch zum Beispiel für den Schumann-Liederkreis, denn es sind immer wieder zum Beispiel bei Auf einer Burg diese Anklänge, die so etwas unglaublich Altertümliches, fast Gregorianisches haben, auch in den Volksliedern, die natürlich von Generation zu Generation überliefert worden sind, unter anderem, es gibt von Brahms ja auch durchaus Volkslieder, die gar keine Volkslieder waren, bevor er sie aufgeschrieben hat. Aber eben dieses Volksliedhafte, was ja auch aus der Zeit ein wenig herausgefallen ist. Man hat diese Tradition heute ja deutlich weniger als früher, dass man bei der Arbeit alte Lieder gesungen hat. Und die Improvisation, die in diesem Programm enthalten ist, ist eigentlich so zustande gekommen, dass wir den Schumannschen Liederkreis uns vorgenommen hatten und fanden, dass es ja kein Liederzyklus im Sinne der Winterreise zum Beispiel ist, wo ein sehr roter Faden durch diesen Zyklus hindurchgeht und man eine Geschichte von A bis Z hört, sondern dass es eigentlich so atmosphärische Bilder sind, verschiedene Positionen und Bilder, die aber sehr assoziativ gedeutet werden können von jedem Zuhörer. Und dann haben wir geschaut, welche anderen Eichendorff-Gedichte Robert Schumann wohl gekannt hat. Da gibt es einiges in den Briefen zwischen ihm und Clara, was man lesen kann. Andererseits auch natürlich einfach in den üblichen Gedichtsammlungen von Eichendorff haben wir nachgeschaut, was halt zu diesen von Schumann vertonten Eichendorff-Gedichten gut passt, was vielleicht Fortführungen eines Gedanken innerhalb des Zykluses sein könnten. Zum Beispiel fand ich es sehr schön, es gibt ein Eichendorff-Gedicht, das heißt Im alten Garten, und das kommt in Nachbarschaft zu dem ersten Schumannschen Lied In der Fremde. Und es wird eben in dem einen Gedicht heißt es, denn Vater und Mutter sind lange schon tot. Und in dem anderen geht es auch darum, warum gehe ich wieder in meine Heimat zurück? Ich kenne dort ja niemanden mehr. Es sind schon alle tot. Und man hat immer wieder diese Bezüge inhaltlich in den Gedichten. Und das macht mir großen Spaß. Auch die Konzeption hat mir sehr viel Spaß gemacht, da zu schauen, wie kann man eben noch Bezüge erstellen und auch zum Beispiel bei einer Mondnacht zu schauen, was Volkslied Haftes dazu passt. Ja, so ist dieses Programm entstanden, was auch ein Liederkreis im mehrdeutigen Sinne ist, dass der Kreis sich am Ende wieder schließt. Wir beginnen mit der Wünschelrute von Eichendorff und wir enden mit der Wünschelrute in natürlich automatisch verschiedenen Improvisationen, weil rundherum so viel Verschiedenes passiert ist. Denn unsere Improvisationen reagieren ja immer auf das, was wir vor uns haben, auf die Atmosphäre in dem Saal, auf die Reaktionen des Publikums. Das macht ja etwas mit einem auf der Bühne. Und so sind die Improvisationen auch immer wieder unterschiedlich. Und so beginnt eben das Programm mit dem gleichen Text, mit dem es endet, aber in völlig unterschiedlich gesetzter Musik.
Diese Gedichte, die Sie dazu nehmen, hat Schumann nicht vertont, das sehe ich richtig. Aber mit den Gedichten müssen Sie sich schon ausgiebig beschäftigen, denn sonst fällt Ihnen irgendwas ein und das wäre es ja dann auch nicht.
Das Wichtige ist, dass man weiß, worum es in diesem Gedicht geht. Das heißt, ich kann nicht einfach die erste Zeile singen und dann denke ich nur an diese erste Zeile und in drei Zeilen merke ich, oh, der Satz war ja ironisch gemeint. Hat auch seinen Reiz, geht auch, aber ist nicht das, was ich in dem Zusammenhang und mit diesem Programm meine. Das heißt, natürlich habe ich mich mit den Gedichten beschäftigt, aber ganz bewusst eben nicht mir musikalisch irgendwelche Notizen gemacht und eben auch ein Grund zum Beispiel, warum ich dieses Programm niemals auswendig singe, weil ich das Gedicht in dem Moment visuell vor mir haben möchte und lesen möchte. Denn nur so garantiert es mir, dass ich eben nicht beim Auswendiglernen schon Melodien mit auswendig gelernt habe, die mir in dem Moment logisch vorkamen, weil die können auf der Bühne wieder ganz falsch sein.
Wie geht es dann los? Also Sie haben beispielsweise die Mondnacht. Thomas Mann hat gesagt, die Perle aller Perlen. Das ist ja auch ein unglaubliches Gedicht und unglaublich vertont. Und dann ist Stille und dann fängt der Pianist an zu improvisieren und Sie steigen ein drauf mit Ihrer Stimme?
Nein, es ist eigentlich so, dass wirklich eines in das andere übergeht. Man kann es auch nicht so sagen, dadurch, dass es eben improvisiert ist, ist es auch jedes Mal anders. Aber bisher war es eigentlich so, dass wir ganz bewusst keine großen Pausen gemacht haben, sondern dass die Nachspiele oder Vorspiele der Lieder ineinander übergehen und auch eben in die Improvisationen leiten, dass Michael sozusagen Brücken baut und eben anfängt, etwas zu spielen, was ihm in den Sinn kommt, wenn er an diesen Text denkt oder den Text liest. Und wenn mich davon etwas besonders anspricht und ich den Eindruck habe, das lässt sich mit dem Text gut kombinieren, dann lege ich auch einfach los. Und ab da ist sowieso nach wie vor dann eigentlich alles offen. Wir werfen uns die Bälle gegenseitig zu und schauen, wie es halt sich entwickelt. Der Vorteil ist mit Michael Gees, dass er im Gegensatz zu mir absolutes Gehör hat. Denn wir müssen natürlich schon schauen, dass wir tonartlich wieder ungefähr da landen, dass der Übergang zum nächsten Stück nicht allzu hart ist, als Bruchlandung sozusagen, außer es ist wirklich gewollt und inhaltlich begründbar. Aber dadurch hat er natürlich schon so ein bisschen den Richtungsgeber, wo wir harmonisch landen. Aber zwischen dem Anfang und dem Ende ist eigentlich alles offen.
Könnte es denn auch mal passieren, dass Ihnen gar nichts einfällt, dass er dann allein spielen muss?
Das war zu Beginn, als wir angefangen haben, das auf der Konzertbühne zu machen, natürlich meine große Sorge. Zudem ist natürlich immer spannend ist, wie reagiert man unter Adrenalin oder Nervosität auf der Bühne. Das ist ja nun etwas völlig anderes als im Probenraum. Aber bisher ist das eigentlich noch nie passiert. Und es geht mir sogar eher so, dass die Improvisationen mir sehr helfen, weil ich natürlich dann ganz bei mir sein kann. Ich kann das singen, was meine Stimme gerade in dem Moment gerne hat. Und finde oft über diese Improvisationen nochmal so zu mir, dass sie auch dann die schon vertonten, komponierten anderen Werke für mich vereinfachen oder befruchten.
Ich glaube, improvisieren war früher viel landläufiger, viel normaler, als es heute geworden ist. Heute ist alles fest gegliedert und fest geklopft. Natürlich interpretieren, das kann man immer noch. Aber improvisieren heute fristet ja schon ein Mauerblümchen-Dasein. Obwohl man immer wieder Künstler und Künstlerinnen findet, die es machen. Gabriela Montero zum Beispiel, die Preisträgerin des Musikpreises des Heidelberger Frühlings jetzt, macht das. Wird diese Improvisation auch bei Brahms und bei den Briten, englischen Volksliedern, dann auch gemacht? Also das Schema ist dann über alle drei Komponisten hinweg?
Naja, wir improvisieren ja nicht über einen Komponisten, sondern nur über Texte, die eben mit den Komponisten nichts zu tun haben. Von daher, also wir improvisieren nicht über Schumann und von daher auch nicht über Britten oder Brahms, sondern zwischen diesen Liedern und auch nicht im Stile eines dieser Komponisten, sondern in unserem Stil natürlich.
Ad-hoc-Stil, was gerade beide zusammenbringt.
Genau, natürlich kann es sein, dass es dann kleine Anlehnungen an den einen oder anderen Komponisten gibt, weil man gerade aus dieser Stilistik herauskommt. Aber von daher hat das nichts mit den einzelnen Komponisten zu tun. Ich denke auch, dass es eigentlich merkwürdig ist, dass Improvisation mittlerweile so nebensächlich oder unwichtig geworden ist, gerade in der klassischen Musik, wenn man auch zum Beispiel liest, dass Schumann immer gesagt hat, er geht am Klavier spazieren, wenn er eben improvisiert hat, was ich einen wunderbaren Ausdruck finde. Und auch von Strauss zum Beispiel weiß man, dass er oft erst lange improvisiert hat, bevor er dann etwas aufgeschrieben hat. Also ganz, ganz viele Komponisten haben eigentlich ihre Vertonungen und ihre dann festgeschriebenen Werke aus Improvisationen entwickelt. Auch zum Beispiel bei Beethoven, soweit ich weiß, war es ganz oft so, dass er auch in den Klavierkonzerten sich selber seinen Part gar nicht völlig ausgeschrieben hat, sondern sich sehr viele Freiheiten gelassen hat, das dann in dem Moment eben auf der Bühne zu entscheiden, wie es sein soll. Und ich glaube aber schon, dass auch in der letzten Zeit, so wie ich das beobachte, es einige eben auch viele jüngere Musiker gibt, die das nach und nach wiederbeleben. Ich bin gespannt, wo sich das hinentwickelt.
Man behauptet ja immer, die Kunstform Lied sei so ein bisschen am Absterben und man müsse was tun oder auch nicht tun, es sei einfach nicht mehr zeitgemäß. Der Heidelberger Frühling bemüht sich ja, das Lied wieder zum Vorschein zu bringen und am Leben zu erhalten. Da gehört sowas natürlich auch dazu. Also reine Liederabende sind vielleicht dann in 30 Jahren gar nicht mehr so en vogue. Und dann ist diese interessante Form, wer weiß.
Einerseits finde ich, muss man sehr vorsichtig sein mit diesen negativen Formulierungen. Ich habe da immer ein wenig Angst vor der self-fulfilling prophecy. Dann denke ich mir, dass jemand, der vielleicht noch nicht so oft in solchen Konzerten war und eben zu oft so etwas gehört hat, dass er sich dann sagt, gut, vielleicht ist das nichts für mich. Sondern, dass man eigentlich noch viel mehr über diese Begeisterung und über diesen Enthusiasmus reden kann, wie wunderbar das eigentlich ist. Also ich finde es eigentlich recht verrückt, dass unsere ganze Gesellschaft immer von Vielfältigkeit redet und dass eben immer mehr Möglichkeiten für alle Menschen da sein sollen, dass man immer weniger Vorurteile hat und man sich immer weniger festlegt. Und
das endet in Beliebigkeit.
Ja, aber andererseits sagt man eben, dass bestimmte Sparten in der Musik nichts mehr seien oder dass man einen reinen Liederabend nicht mehr machen kann, weil irgendwie das in 30 Jahren keiner mehr möchte. Warum kann es nicht möglich sein, dass man eben verschiedene Dinge nebeneinander stellt und alle haben ihre Berechtigung und alle können funktionieren? Natürlich geht es immer auch um die rein finanziellen Aspekte. Wie verkauft sich das? Wie viel Interesse ist da? Aber da muss man eben auch sehen, dass ein Liederabend ja von Anfang an nicht als Genre gedacht war für 3000 Mann Publikum, sondern als aus der Salonkultur entstanden ist und dass das eben in kleinen musikalischen Salons aufgeführt wurde mit 30, 40, 50 Menschen maximal. Diese Salonkultur gibt es so natürlich nicht mehr so stark und für Veranstalter ist das natürlich immer eine Schwierigkeit und da bin ich natürlich auch dem Heidelberger Frühling sehr dankbar und ganz glücklich, dass die dieses Risiko Jahr für Jahr eingehen und sich einfach inhaltlich damit auseinandersetzen.
Sie selber sind ja durchaus eine wagemutige Künstlerin. Reizt es Sie immer wieder, was Neues auszuprobieren, sich selber auszuprobieren?
Das ist mir sehr wichtig. Ich finde, dass man immer frisch bleiben muss und dass nur, wenn man eben immer wieder Neues wagt und dabei auch das Risiko eingeht, dass etwas vielleicht mal nicht so gut ist. Und gerade weil ich eben noch jung bin, möchte ich mir eben diese Freiheit zu experimentieren auch nehmen. Und mir ist es eben wichtig, nicht in eine einzelne Schublade gesteckt zu werden. Und wenn dann diese Schublade irgendwann brüchig wird, dann ist die ganze Karriere hin. Sondern ich möchte gerne mindestens eine große Apothekerkommode mit 50 Schubladen sein. Und je nach Phase meines Lebens und je nach Möglichkeiten verschiedene Schubladen bedienen können.